Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort.
Hallo, liebe Zuhörenden, hier ist wieder euer Thomas Oettinger. Ich bin zu Gast gewesen im Corporate Entrepreneur Podcast mit Janik Rediske. Hört doch einfach mal rein, was ich so zu erzählen habe.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Corporate Entrepreneurs Podcast. Ich bin heute hier mit Thomas Oettinger. Wir sitzen virtuell zusammen. Es freut mich sehr, dass du da bist, lieber Thomas. Du bist Geschäftsführer, ganz korrekt, der Macapo GmbH. Und ihr seid spezialisiert auf Local Branding. Ihr seid aber dabei nicht nur eine Agentur, sondern stellt selber auch Software zur Verfügung, habt auch Lösungen für den HR-Bereich und seid zu einem Unternehmen mit 200 Mitarbeitern angewachsen. Super faszinierende Geschichte und schön, dass du da bist.
Ja, Janik, schön. Dankeschön und schön, dass ich dabei sein kann. Vielleicht würde ich kurz aufnehmen, wir sind tatsächlich gar keine Agentur, sondern wir sind
Der erste Fauxpas.
ein Technologieunternehmen, was im Prinzip sich mit dem Thema Local Branding beschäftigt. Das heißt also, dass Konzerne ihre Marke über ihre Absatzpartner, Standorte, Filialen zum Endverbraucher bringen. Dafür haben wir Technologie programmiert seit über 20 Jahren und vor allen Dingen auch Services zur Verfügung gestellt. Und da ist natürlich ein Teil auch Agentur, dass die Werbemaßnahmen gut sind, aber auch ein Teil wie zum Beispiel eine telefonische Werbeberatung für den lokalen Partner, der die Werbung schalten soll. Und natürlich auch die ganzen Managed Service für die Produktion, Mediaschaltung und so weiter funktionieren. Aber natürlich alles, der Kern ist tatsächlich eine Software.
Mhm. Du selbst hast das Unternehmen ja mitgegründet. Ich habe dich natürlich gestalkt. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen, aber verheiratet, drei Kinder habe ich gelesen. Wirtschaftsinformatik als Hintergrund, aber erzähl mal ein bisschen mehr. Wie bist du dazu gekommen, was du jetzt tust und was ist vor allem auch deine Rolle im Unternehmen?
Ich hoffe, du hast genug Zeit mitgebracht. Das ist eine längere Geschichte. Also ich bin 96 mit meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, nach Bamberg gezogen zum Studieren. Wie du schon erzählt hast, Diplom-Wirtschaft, da warst du noch ein Diplom-Wirtschaftsinformatik studiert und habe dann seit während des Studiums, viertes Semester, mein eigenes Beratungsunternehmen gegründet. Und haben damals, das war so kurz vor dieser Dotcom-Nummer, alles Internet und fein, und haben damals schon Digitalisierung von Prozessen gemacht mit Internettechnologie, Shopsysteme, Webseiten, aber vor allen Dingen also Prozessanalysen und wie kann man Prozesse besser über der Internettechnologien abwickeln. Sind relativ schnell gewachsen, so als junger Hupfer, also darf man gar mal zurückdenken, mit wenig Erfahrung und viel Leidenschaft und Enthusiasmus. Sind wir gewachsen bis auf 20 Mitarbeiter. Die waren meistens im studentischen Umfeld oder sagen wir so bis zu 30, 35 waren die Leute. Also heiße Phase, Internetunternehmer. Und da haben wir mittelständische Unternehmen beraten in ihren Geschäftsmodellen, wie man sie digitalisieren kann oder einfach optimieren kann. Und aus der Phase ist auch eine Werbeagentur damals auf uns zugekommen. Die wollte auch was, wir hatten eine neue Bilddatenbank gekauft und hat gesagt, was machen wir jetzt damit und wie können wir es denn noch verbessern? Und dann ging das so 2000, 2001 ging das los, dass wir das jetzige Geschäftsmodell damals entwickelt haben mit dieser Werbeagentur. Wie kann ich sozusagen Marken unterstützen, ihre Vertriebspartner noch erfolgreicher zu machen und damit auch die Marken erfolgreicher zu machen. Ging dann los mit sowas wie Großplakatschaltung, automatisch Mailings, Web-to-Print, das waren so die ersten Module. Bis jetzt halt, ja, sag mal, jetzt kannst du alles auf dem Marketingportal machen, ob das eine Google PMAX-Kampagne ist, Google Search Ads, Display Ads, Webbanner-Schaltung, Fahrzeugbeschriftung, Trikots, Mailings, also alles, was man sich vorstellen kann, kann man auf diesem Portal mit seinem lokalen Standort oder tatsächlich auch mit seinem selbstständigen Vertriebspartner abwickeln. Also so kam das zu dieser Idee und war ganz spannend. Und dann haben wir gesagt, Mensch, die Idee ist so groß. Und eigentlich habe ich Lust, damals als Berater unterwegs gewesen, so ein Ding selbst zum Fliegen zu bringen. Und haben dann die zwei Unternehmen zusammengeschmissen. Also das Technologieunternehmen von mir und meinem Geschäftspartner mit der Werbeagentur, damals der Jürgen Rucktäschel, der diese Agentur geführt hat. Und dann waren wir zu dritt in der Geschäftsleitung, Anteile miteinander vertauscht und verquickt. Und dann ging's los. Haben wir uns umbenannt und dann mit viel Leidenschaft und Enthusiasmus was ganz Neues im Markt zu bringen, wo der Markt eigentlich noch nicht so richtig bereit war.
Okay, jetzt seid ihr fokussiert oder spezialisiert auf das Thema Local Branding. Du hast es gerade schon angekündigt, also ein bisschen eingeläutet, ihr habt eine Marketingplattform, darüber kann man verschiedene Module bedienen und eigentlich alles,
Genau.
was man in seinem lokalen Umfeld, man kann ja auch Ads lokal steuern. Aber was bedeutet das genau für eure Zielkunden? Wer sind eure Zielkunden und was ist der Kontext im Rahmen des Lokalens?
Also unsere Zielgruppen sind typischerweise Unternehmen, die über lokale Partner verkaufen. Also das heißt, es können Händler sein, die man über Händler verkauft, Versicherungsvermittler verkauft, Friseure, Handwerker oder Dienstleistungsunternehmen. Also das ist der Verkauf. Oben drüber sind meistens, ja, sag mal, Industrieunternehmen wie Versicherungskonzerne oder Hersteller, die wie zum Beispiel ein Stihl oder ein Hans Grohe, ein Velux, die im Prinzip immer lokale Partner haben. Oder halt Verbundgruppen und Franchise-Systeme, die halt ihre Marken über ihre lokalen Partner steuern. Das sind also unsere Zielgruppe.
Okay. Was ist genau deine Rolle in der Unternehmung?
Ah, genau, die Frage hast du schon gestellt. Ich bin tatsächlich für das Thema New Business zuständig und für das Projektmanagement und fürs Marketing. Also das ist mein Steckenpferd und bin meine zwei Geschäftspartner sagen immer, naja, also du bist der Außenminister und wir kümmern uns um die Innensachen. Also ich habe noch in der Geschäftsleitung jemand, der für die Technologie zuständig ist, der Christian Schwarzenberger. Und der Marc-Stefan Vogt, der ist ja immer für die Prozesse, aber der macht auch das Thema Handwerk nach außen.
Und was unterscheidet, vielleicht ein bisschen zynische Frage, was unterscheidet euch jetzt genau von meiner Agentur um die Ecke, die mir auch erzählt, sie macht mir Ads und ich kann damit auch die lokale Zielgruppe erreichen. Sie bietet mir sogar an, Flyer zu drucken und für mich zu verteilen. Wo seid ihr da vielleicht anders unterwegs, abgesehen davon, dass ihr mit den Großen zusammenarbeitet?
Genau, das ist der eine Unterschied zum Beispiel, dass wir, also diese Werbemaßnahmen, erarbeiten wir mit der Zielgruppe zusammen, beziehungsweise kriegen wir auch angeliefert, also ab und zu machen wir sie, manchmal werden sie auch angeliefert und wir lokalisieren diese, also das heißt, wir gucken, dass das Bild des Partners drin ist, seine Daten, dass er Textbausteine hat, dass er vielleicht unterschiedliche Keywords hat und das wird auf ein Marketingportal gestellt, das heißt also, der Partner vor Ort zahlt sozusagen keine Konzeption, kein Text, keine Kreation, das zahlt er alles nicht, sondern er zahlt sozusagen, wenn er bestellt, nur dann die Produktion, Media und Verteilung. Das heißt, das ist der eine Unterschied. Und der andere Unterschied, die Marken machen dann auch darüber die komplette Werbekostenzuschussabrechnung, sodass er auch dann nicht in die Vorkasse gehen muss, das Briefing-Gespräch machen muss, der Ablauf. Also er bestellt so eine Kampagne innerhalb von 5 Minuten mit 3, 4, 5 Kanälen. Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied, wenn du weißt, wie viel Aufwand das ist mit einer regionalen Agentur. Was ist mein USP? Was ist das? Und wie soll die Kampagne sein? Wo kriege ich die Bilder her? Wir müssen Fotoshooting machen. Das fällt alles weg. Da braucht man oftmals mehrere Wochen, bis so eine Kampagne steht, um die dann auch zum Endverbraucher kommt. Das ist alles schon vorab gemacht mit der Marke. Und die Marke macht es dann für alle, sozusagen. Mhm. Und wir gucken, dass dann das dann auch für jeden einzelnen Partner auch dann passt, dass die Möglichkeiten da sind.
Hochspannend, vor allem, ich finde es total cool, dass ihr diese Skalierbarkeit da drin direkt mitdenkt in der Leistung und natürlich wegkommt von dem klassischen Agenturgeschäft, wo man in der Regel ja Zeit gegen Geld in irgendeiner Art und Weise abrechnet oder über Servicegebühren läuft.
Genau, und für den Partner vor Ort natürlich auch immer das Thema, was kostet es? Und die Aussage kann eine Agentur nie liefern, eine regionale, weil man weiß ja nicht, was an Bild, was in, und das ist natürlich immer ein großer Unsicherheitsfaktor für den einzelnen Händler, für den Versicherungsvermittler, für den Handwerker. Wie geht es? Und dann machen sie lieber gar nichts, weil ihr Geschäft, da wird auch immer gefragt, was kostet es? Im Agenturbereich dann, ja, das kommt drauf an. Und dann kommt irgendwann die große Rechnung und dann sind sie enttäuscht. Ja. Bei uns kann man auf dem Portal sehen, wann kriegst du es, was kostet es, wie sieht's aus, kannst die Freigabe machen und kriegst im Prinzip, weißt auch noch, wie viel Geld du von der Marke bekommst als Zuschuss und hast keinen Aufwand damit.
Jetzt sind wir in so ein bisschen in der Ist-Situation gestrandet, aber mich würde vor allem auch interessieren, du hast gesagt, ihr habt 2005 ungefähr, habt ihr euch umbenannt, seid also den Schritt der Verschmelzung auch gegangen. Und 2005 bis 2025 sind ja dann doch 20 Jahre und ihr seid unglaublich schnell und groß gewachsen. Also ich finde eine unglaublich tolle und spannende Erfolgsgeschichte aus dem ländlichen Raum, muss man ja nochmal dazu sagen, in Ebern, ne?
Richtig. Ja, in Ebern, ja. Das ist wirklich Naturschutzgebiet, ja.
Es ist in der Nähe Coburg, wenn ich es richtig einordne.
Es ist tatsächlich zwischen Coburg und Bamberg. Das ist so, okay. Also genau zwischendrin. Und auf der anderen Seite ist viel Wald.
Also Bierfranken auf jeden Fall, aber.
Ist auf jeden Fall Bierfranken, aber ist auf der Grenze zu Weinfranken, genau.
Ah, okay. Genau. Gut.
Der Experte hier, der Janik.
Ich habe schon einige Fehler begangen, als ich mal in der Region war und dann in der jeweils anderen Region Bier oder Wein bestellt habe. Die Franken sind da ja doch relativ sensibel, was die Bezeichnung des jeweiligen Landes angeht.
Wohl wahr. Und du darfst auch nicht zu den Bayern sagen, dann sind sie auch irgendwie.
Das stimmt. Da kann man mal schnell einen Kunden verlieren.
Ja, also da habe ich wenig Probleme mit, weil ich bin ja aus Baden, sozusagen genau aus der Kurpfalz. Und deshalb schmunzle ich immer über diese Sticheleien, die die untereinander haben. Ja. Ja.
Okay, gehen wir zurück auf 2005. Was ist seitdem passiert und was waren vielleicht auch die größten Herausforderungen auf dem Weg dahin? Ihr habt ja wahrscheinlich ein Geschäftsmodell, was auch erstmal erklärungsbedürftig ist, was ja anders ist als konventionell bekannt von euren Kunden.
Ja, also da hast du vollkommen recht. Ich habe es vorhin kurz angedeutet, wir waren ein bisschen zu früh. Das heißt also, als wir gestartet sind, da war sozusagen die Maßnahmen, die ein Händler, Versicherungsvermittler und so weiter bekommen hat vor Ort, war Stempelfeld. Also so das Klassische, ich mache meine Werbung, hinten ist Platz und ihr Händler und dann kommt der Stempel rein, der damit ordentlich Spucke dann auch gut verwischt werden kann. So, das war das, also es war State of the Art. Es gab Print, es gab POS-Material, es gab vielleicht noch ein Poster. So, das war es aber. So war die Werbekampagnen für die jeweiligen Partner vor Ort gedacht. Und wir kamen mit dem Ansatz, hey, nimm doch das Bild des lokalen Partners mit auf. Lass ihn doch ein paar Textbausteine, dass er Varianz hat. Lass ihn das Datum eintragen, wann er den Tag der offenen Tür macht oder die Kampagne starten möchte. Es muss seine Adresse anständig rein. Vielleicht sogar im Text, wie wenn es vielleicht um Imageflyer geht, wo er seine Firma darstellt. Nicht nur sein Porträtbild, sondern vielleicht auch das Teambild, die Außenansicht. Das war so der Ansatz. Und man kann sich, glaube ich, vorstellen, dass wenn jemand aus der klassischen Welt kommt, Stempelfeld und wir kommen mit dem Ansatz, was alles möglich ist, dass die am Anfang so ein bisschen irritiert waren und es hat auch eine Weile gedauert, bis es dann auch gezündet hat. Und viele fanden die Idee damals sehr, sehr interessant. Ja, das könnte ich mir vorstellen, aber es hat sehr lange gedauert, bis sie gesagt haben, ja, ich gehe diese Strategie mit. Und tatsächlich war es dann auch die, als die ersten Marken dann unterschrieben haben, war dann auch, wir sind eher gestartet, so, das ist Technologie und wenn ihr wollt, dann können wir auch die Leistungen wie Kreation und Werbeberatung außenrum machen. Und das hat man relativ schnell gemerkt, dass es braucht. Also weil die Konzerne oftmals gar nicht die Kapazität haben, die ganze Beratung zu machen für die Partner vor Ort. Und das haben wir dann auch schnell mit aufgebaut und auch dann, also so die erste Delle nach diesen Technologie allein ist nicht entscheidend, sondern tatsächlich, du musst auch den, die Sicherheit geben und den Service geben, dass die Menschen das auch vor Ort dann auch mitmachen. Das war so auch unsere erste schwere Phase, diese Erkenntnis zu sagen, okay, Technologie ist immer eins, aber den Menschen mitzunehmen, ist die zweite Sache. Und da hatten wir auch so kurz auch durchaus ganz, ganz schlechte Zahlen. Und und erst nachdem wir das, das gemacht haben, sind wir auch da besser rausgekommen. Es war so die erste Unternehmenskrise auch an der Stelle, die wir da auch hatten. Und dann ging es dann mit großen Schritten auch dann voran. Neue Marken kamen dazu. Und wir haben aktuell 70 und das ist ja kontinuierlich gestiegen, Marken, die wir betreuen dürfen. Und wir hatten dann so ein bisschen auch wieder so dieses viel investiert in die Thema Online-Kanäle schon 2012, 2013. Aber das wollte noch gar keiner haben. Also ist, wenn man sich das jetzt in der Nachbetrachtung überlegt, du schmunzelst. Ja, also da ist man auch so ein bisschen fassungslos, warum. Und dann, ja, unsere Händler wollen noch gar nicht, die Vermittler brauchen das noch gar nicht und so weiter. Und da gab es natürlich viel investiert und tatsächlich ist das dann nicht gekommen. Also die Aufträge dazu, dass man diese Sachen auch noch mit integriert. Und zusätzlich war dann in diesem Zeitraum kam unser der erste oder dritte, Jürgen Ruckdesch, mit dem wir dann zusammen das gemacht haben aus der Werbeagentur, da ist dann gab es eine Strategieänderung, ist dann aus dem Unternehmen auch ausgeschieden. Und wir arbeiten immer noch total gut zusammen miteinander, aber tatsächlich war das auch so ein strategischen Knick und da hat man sich wieder neu orientieren müssen. Da gab es so die zweite Delle in der Unternehmensgeschichte von uns. Das war, also wenn Unternehmer erzählen, es geht immer stetig bergauf, dann muss ich sagen, das kann ich nicht bestätigen. Bei uns hat das eher eine Wellenbewegung gehabt und wenn ich mit Unternehmer spreche, ist es auch so, dass es meistens immer Wellenbewegungen sind, wegen ja diese Hockeystick-Nummer, die immer so in den Business-Leben drin ist, sind, die kenne ich eigentlich nicht aus Erzählungen.
Absolut. Ich meine, es kommt drauf an, das ist ja auch so hauptsächlich der Startup-Mythos mit viel externem Kapital, aber auch da gibt es ja in der Regel diese Wellenbewegungen und man rennt dem Geld hinterher. Aber so wie ich es verstanden habe, seid ihr ja nicht extern finanziert, sondern seid auch aus euch heraus organisch gewachsen.
Wir sind aus uns herausgewachsen, haben aber dann Investoren dazugenommen. Das waren aber Business Angels, also keine institutionellen, die uns in den kritischen Phasen dann ausgeholfen haben. Und die sind auch dann, ja, 2015 sind die auch wieder ausgestiegen.
Aber das hat euch schon geholfen und das war auch notwendig in der Zeit, vor allem wahrscheinlich für die Technologieentwicklung, wenn ich es mir vorstellen kann. Ihr werdet da ja massiv investiert haben, auch vorinvestiert haben. Ja,
absolut. Das war einmal das Geld vom Jürgen Ruckdeschel, was da investiert wurde, der über 30 Jahre auch guter Unternehmer war und hat auch tatsächlich sein ganzes Geld auch mit reingeschmissen in das Unternehmen. Also da muss ich echt den Hut ziehen vor so viel Mut. Und das hat aber dann nicht gereicht. Und da haben wir noch drei Business Angels mit dazugenommen, die uns echt auch gut, super unterstützt haben, mit denen wir auch immer noch freundschaftlich verbunden sind. Das ist auch total schön.
Cool. Wie ging es dann weiter? Wie habt ihr es geschafft, dann vor allem auch das Wachstum zu realisieren? Kam das dann, als ihr die Plattform hattet? Oder seid ihr schon vorher stark gewachsen?
Ja, also die Plattform, die war ja von Anfang an da. Die haben wir, also die musste natürlich immer weiterentwickelt werden. Und wie das bei Software so ist, ist es ja nicht so, Software ist da und dann muss man nichts mehr dran machen, sondern das ist ja ein permanenter Prozess und vor allen Dingen programmiert man ja auf bewegliche Targets, weil also so ein Google und Facebook, die ist ja nicht so, dass die einmal eine Schnittstelle haben und dann nie wieder was ändern, sondern das ist ja eher im Monatszyklus, wo die Sachen verändern. Das heißt also, du musst immer wieder rein investieren, immer wieder neue Dinge tun. Und tatsächlich der große Schritt kam, nachdem wir die Positionierung geändert haben, dass wir gesagt haben, okay, wer ist denn wirklich unsere Zielgruppe? Wir hatten vorher eine Positionierung, die uns gefallen hat. Also ja, modern und wunderbar und es geht immer was Neues und den neuesten geilen, Entschuldigung für das Wort, neuesten geilen Shit, den wir auf die Portale integriert haben. Und wir haben dann festgestellt, nachdem wir ein bisschen überlegt haben und einen Positionierungsprozess gemacht haben intern, was will denn eigentlich jemand, der bei einer Marke arbeitet? Der will natürlich auch, dass das was Sicheres ist und dass das auch schon viele Referenzen hat, dass keine Reklamationen da sind und haben darauf fokussiert. Und dann sind natürlich die Aufträge dann besser reingekommen, wie wenn du was sagst, ich habe was Neues, hat aber noch keiner. Ist natürlich was anderes, als wenn man sagt, Mensch, 70 Marken haben das schon im Einsatz. Dass die Reklamationsquote liegt bei unter 0,3%. So und so viele User sind es. Das waren Argumente, die wir nie vorher in Werbung oder in der Kommunikation verwendet hatten. Und das haben wir dann umgestellt und dann hatten wir mehr Gehör, sozusagen. Dann haben wir parallel dann einen Local Branding Day aufgesetzt, um auch noch mehr breite Kommunikation zu kriegen für dieses Thema, weil das ist so ein bisschen stiefmütterlich behandeln, das Thema. So die großen Marken wollen ja große TV-Spots und Südamerika und schönen TV-Spot. Mhm. Das ist ja nicht unser Thema, sondern wir machen ja eher das Brot- und Butter-Geschäft, dass auch der Vertrieb funktioniert und der Endverbraucher was mitbekommt von der Marke oder zumindest weiß, wo kann ich kaufen, sozusagen, also wo kann ich dieses Produkt kaufen. Und da haben wir dann dieses Jahr ist es der 10. Local Branding Day, den wir jetzt haben. Also haben wir schon 10-mal jetzt sozusagen gemacht. Jetzt das 10. Mal, 9-mal haben wir es gemacht, um auch eine breit auch zu informieren, wo auch Referenzen, Kunden oder Leute, die damit zu tun haben, auch wissen, da gibt's was. Weil tatsächlich, es war noch nicht so ganz klar, wenn ich das Problem habe, wo kann ich das überhaupt kaufen, gibt's da was? Also es gibt nicht so Suchbegriffe. Also wenn man unsere Suchbegriffe nimmt, das ist verschwindend gering, weil die Zielgruppe natürlich auch eher klein ist, der Unternehmen, die so arbeiten. Also klein, also ich würde so sagen, so 2500 Unternehmen werden dort vielleicht drin sein in der Richtung. Und dann habe ich den Podcast aufgesetzt und haben also breite Online-Webinare gemacht. Also es ging dann halt stark auch in die Vermarktung und das Thema auch breit zu machen, dass also Leute wissen, wo muss ich hin, wenn ich dieses Thema habe oder diese Herausforderung habe.
Du hast den Local Branding Day ganz oft erwähnt, aber was ist das genau? Das ist eure Veranstaltung zu dem Thema und ihr habt den Begriff ja auch mitgeprägt. Das höre ich so ein bisschen raus, war die Herausforderung erstmal zu beschreiben, was ihr da genau macht und wie man das nennt. Aber also was ist jetzt genau dieser mysteriöse Local Branding Day? Wann soll
Also ich will mal kurz einmal bei dem Begriff, natürlich Local Branding, du hast den eben so schön einfach verwendet. Diesen Begriff gab es nicht. Da wusste keiner, was das ist. Was ist das denn überhaupt? Ist das irgendwie kleines Marketing für Leute vor Ort oder so. Für uns ist halt lokale Markenführung von Marken zu ihren Absatzpartnern und das haben wir geprägt. Der Local Branding, der ist keine Veranstaltung von uns, nicht originär, sondern wir haben dort aktuell 13 weitere Unternehmen mit integriert, die mit uns zusammen das Thema Local Branding voranbringen wollen, die auch Aussteller und auch Sponsoren dieser Veranstaltung sind. Und aber das wird von uns organisiert. Also wir sind der Initiator dieses Tages. Und das ist so, dass halt Marken, die von diesen 13 Unternehmen mit denen zusammenarbeiten, die auch was zu erzählen haben, was Neues ist im Thema Local Branding, die machen Vorträge, es gibt Workshops dazu, es gibt Diskussionsrunden, es gibt vor allen Dingen Austausch. Ich sage immer, das ist so ein bisschen Klassentreffen der Leute, die dieselbe Probleme im Business haben. Wie kriege ich meine Händler, meine Vermittler, meine Handwerker aktiviert, mit mir zusammen Werbung zu machen? Was gibt's für neue Sachen? Wie gibt's Auswertungen? Welche Marktanalysen gibt es denn gerade dazu? So, was ist denn gerade neu? Wer hat Erfolg? Die präsentieren auch Zahlen auch dann auf diesem Local Branding Day, wie viel Klicks sie da kriegen und so weiter. Das ist eine sehr, sehr offene Veranstaltung, wo Menschen wirklich, ja, zum Beispiel die Helden dieses Local Brandings erzählen, was sie so geschaffen haben. Genau, das ist die Veranstaltung in Bonn, im Camea machen wir das in den letzten Jahren immer im Herbst, wo es dann auch noch schön ist am Rhein.
Okay. Das ist erstmal ganz cool. Also Empfehlung für alle, die sich damit beschäftigen. Aus deiner Perspektive, was ist eine gute Marke? Was macht eine gute Marke aus?
Oh, das ist eine sehr, sehr große Frage. Also ich würde sie tatsächlich gerne vom Endverbraucher her hochzimmern. Mhm. Eine Marke ist für mich ganz klar positioniert. Das heißt also, der Endverbraucher, also wenn es um eine Endverbrauchermarke geht, es gibt ja auch B2B-Marken, zumindest derjenige, der für die Marke ja interessant ist, der muss wissen, was bietet die Marke an, für wen, also bin ich Zielgruppe und warum soll ich bei denen kaufen? Wenn das ganz klar ist im Kopf derjenigen, der kaufen soll, dann ist das für mich eine sehr, sehr gute Marke. Und das können kleine Marken sein, das können aber auch große Brands sein, die also eine ganz große Zielgruppe haben. Aber dann finde ich, dann habe ich auch große Faszination. Also es gibt ja auch, sagen wir, Spezialisten, die im B2B-Bereich sind. Wenn du dann jemanden in der Zielgruppe fragst, dann sagen sie das, und sagen, wow, gut positioniert. Und außerhalb der Zielgruppe sagen die, kenne ich gar nicht, was ist das für eine Marke? Und dann sage ich, ja, ist wurscht. Hauptsache die Zielgruppe weiß, was diese Marke für einen auch tut. Also für mich fängt eine gute Marke bei der Positionierung an. Und dann natürlich die Positionierung ist immer eins, ist ja die Theorie, die Aussagen, den Nutzen gut kommuniziert zu haben. Aber dann auch die Umsetzung, also wie laufen dann die Kommunikationsmaßnahmen und sind die genau für die Zielgruppe gemacht, dass die Zielgruppe auch sagt, geil, ich verstehe das und ich finde die auch noch cool.
Ich weiß, dass hier vor allem auch viele mittelständische Unternehmer und Unternehmerinnen aus dem B2B zuhören. Mhm. Und im B2C, da finde ich immer, habe ich das Gefühl, die Marken sind immer einen Schritt voraus. Gerade auch in der Online-Kommunikation, hast du gesagt, das war vor 20 Jahren damals noch kein Thema, ist es jetzt aber, ist ja der dominierende Absolut. Kanal, muss man sagen. Ja. Und im B2B weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass sich viele mittelständische Unternehmen dann auch schwer tun. Ich persönlich glaube aber, dass wir ganz viel Verhalten von B2C-Marken mitnehmen, die wir so kennen aus unserem Leben, die uns ja sehr viel bieten, wo wir sehr gutes Storytelling haben, die uns einen riesigen Service bieten. Mhm. Das ist im B2B ja noch nicht so angekommen. Ja. Kannst du vielleicht auch da mal so einen Übertrag herstellen und sagen, was kann man sich jetzt als B2B-Unternehmen, vielleicht auch als eher nischigeres B2B-Unternehmen, mitnehmen von den großen Consumer-Marken, die man so kennt?
Also man kann da auf jeden Fall was übertragen. Und zwar, wenn man B2C-Marken sich anschaut, über welche Kanäle die spielen, wie sie es spielen, dann ist da immer davor die Positionierung. Also was ist meine Zielgruppe und wo finde ich die Zielgruppe? Und was die B2B-Marken bitte nicht machen sollen, zu sagen, ich mache genau das gleiche wie B2C, weil das wird viel Geld kosten und macht keinen Sinn, sondern sich die Frage zu stellen, wo finde ich meine Zielgruppe und wo finde ich vielleicht auch meine Zielgruppe als Endverbraucher an? Weil das ist, macht ja meistens im B2B immer so, okay, der sitzt dann hier in dem Büro und wie kriege ich den, dass er vielleicht meinen Brief auf den Tisch kriegt, sondern auch die Frage, gibt es irgendwie eine Klammer, wo ich denn diese Menschen die in meiner Zielgruppe sind, weil es sind ja auch Menschen, es sind ja nicht nur Unternehmen, die am Ende des Tages entscheiden, wie kriege ich die adressiert. Und da gibt es natürlich Dinge, wie ich sage, okay, Online-Portale, wo ich sage, okay, LinkedIn oder Messen, wo ich diese treffe, auch Online-Kommunikation, wo ich diese treffen kann. Da muss ich jetzt nicht in Pinterest gehen und hoffe, dass irgendjemand privat auch Bonsai-Bäumchen sozusagen schneidet in meiner Zielgruppe. Sondern das ist für mich immer der wichtigste Prozess, wo treffe ich meine Zielgruppe in B2B und wie und auch dort eine Persona zu machen, wie sind die normalerweise? Und wenn es halt dann nicht die Hobbys sind, gibt es vielleicht andere Klammern, die außen rum sind, die um diese Zielgruppe drumherum ist, wo ich die auch dann treffen kann. Und ja, dann
Zwischenfrage.
Gerne.
Ich glaube, das ist schon eine Hauptherausforderung für ganz viele Unternehmen. Erstmal die Persona zu definieren. Ich finde, fast wichtiger als Persona ist ja eigentlich noch der Kaufanlass. Der kann ja auch personenübergreifend sein und sich überhaupt mal im Klaren zu sein. Du hast es jetzt so lapidar gesagt, sage ich mal, die Positionierung. Wo treffen wir unsere Kunden? Wo finden wir die? Häufig ist es ja irgendwie historisch gewachsen. Man hat seine Kunden immer schon gefunden, weiß aber nicht so ganz genau wie. Wenn man jetzt genau da steht, wie kommt man dann zu einer guten Positionierung oder erstmal zu den Kundenprofilen, mit denen man weiterarbeiten kann?
Also am besten, man macht einen Positionierungsprozess. Da gibt es auch Anbieter. Also zum Beispiel ich mache das auch total gerne. Habe mittlerweile auch schon mittlerweile 60 Marken positioniert. Und ich habe das lapidar gesagt, weil ich den Podcast nicht sprengen wollte. Weil das ist natürlich ein Prozess, wo ich auch viele Stunden, wo man viele Stunden dann arbeiten muss. Weil meistens ist es so, wenn ich sage, schau doch an, wo eure Kunden sind und dann hast du deine Zielgruppe. Das stimmt halt nicht, weil natürlich vielleicht ab und zu was abgeschnitten werden muss und man sonst in die falsche Richtung. Also passt das Produkt noch? Ist das historisch? Mache ich da überhaupt noch Umsätze? Wie ist die zukünftige Zielgruppe? Das ist tatsächlich ein Prozess, wo man leider so alleine nicht rankommt, weil man in seiner eigenen, in seinem eigenen Topf sozusagen immer kocht und dann immer wieder dieselben Gedanken hat. Da braucht es oftmals jemand Externes, der sich darauf spezialisiert hat, die USPs und auch die Zielgruppen für die USPs auch gut rauszuarbeiten. Also es gibt also nicht nur ich, es gibt auch einige Leute im Markt, die mit einer guten Methode für den KMU-Bereich dort arbeiten, im B2B. Aber das ist tatsächlich ein Kernelement und ich weiß das ja selbst von uns, also wir es natürlich, wenn du im Marketing bist, kennst du das alles und dann guckst du auf deine Kunden und das und du drehst dich und denkst, das gibt's doch gar nicht, wir kommen immer auf denselben Punkt und wenn du dann mal so richtig rausnimmst, mal wirklich 2-3 Tage vielleicht mit deiner Führungscrew, nicht nur vielleicht, unbedingt mit der Führungscrew, dann kommt man auch auf den Punkt. Weil wir schaffen es nicht im Mittelstand, uns wirklich Zeit für diese strategischen Dinge zu nehmen. Mal wirklich außerhalb Handyzeit und Laptop weg, sondern wirklich nur über diese Themen zu denken. Und dann kommen gute Diamanten. Also bisher immer rausgekommen, was Gutes, was man vorher noch nicht gedacht hat. Und dann kriegt man auch eine gute Positionierung, eine gute USP, gute Nutzenkommunikation. Und dann kriegt man die Sachen auf den Punkt. Und ein weiteres Thema ist, weil du hast vorhin gesagt, Anlass, also auch so die Frage zu stellen, warum kauft ein Kunde bei mir? Warum kauft er denn auch nicht bei mir? Und was ist die größte Sorge des Kunden? Dazu muss ich natürlich erstmal wissen, was sind meine Kunden? Und da kommen oftmals auch große Diamanten raus. Auch wieder lapidar, 3 Fragen. Da kann man sehr, sehr lange drüber arbeiten und reinhirnen. Und ich sage immer, zieh doch mal die Mokassins deiner Kunden an und lauf mal ein paar Stunden da drin. Und dann wird dir einiges klar, warum er nicht kauft. Was ist der Grund, warum ich sage, da bin ich unsicher, das kann ich nicht, weil. Und dann kann man daran arbeiten, ob ich diese Unsicherheit wegkriege. Mhm. Und vielleicht eine neue Leistung, vielleicht eine Leistung abschneide, mit reinbringe und vielleicht eine Garantie mit reingebe. Und das sind dann so Sachen, wo dann nicht nur eine Position, sondern ein richtiges Geschäftsmodell einfach auch gedreht werden kann in solchen Workshops. Mhm.
Großartige Impulse, also gerade auch die Fragestellungen sind ja Sachen, die kann sich jeder einfach mal so mitnehmen, auch die Schuhe seiner Kunden anzuziehen. Genau darum geht es. Wir können wahrscheinlich noch, du hast schon gesagt, wir können allein darüber einen ganzen Podcast philosophieren. Aber wir wollen ja auch ein bisschen in den Gesamtabriss gehen. Und ich habe noch so 2-3 Sachen, die mich wirklich brennend interessieren. Vor allem, du hattest am Anfang gesagt, oder in der Mitte gesagt, bei euch, als ihr angefangen habt, hatte noch keiner Bock auf digitale Medien oder soziale Medien, darauf Werbung zu machen. Ja. Und das hat sich ja ganz, ganz klar geändert. Und du hast auch gesagt, was ich auch sehr spannend finde, ihr müsst immer mit den Anbietern gehen, mit Google, mit Facebook, die ja letzten Endes die Regeln oder sagen wir mal die Rahmenbedingungen des Ganzen setzen. Was ist deine Perspektive erstmal vielleicht ganz breit heute auf das Thema Online-Marketing. Für wen lohnt es sich? Für wen ist es wichtig? Und welche Rolle wird das auch in der Zukunft einnehmen?
Du hast jetzt ganz viele Fragen nacheinander
ja,
gestellt.
Ich
hoffe,
weiß.
Dass ich die so beantworten kann.
Oder fangen wir an. Welche Relevanz hat vielleicht Online-Marketing, insbesondere Social Media oder auch Google Advertising, Marketing-Mix heute?
Also die Relevanz, die ist natürlich gigantisch groß. Also ich würde nicht sagen, dass wir das der Hauptkanal, weil das ja auch viele Kanäle sind am Ende des Tages. Ich bin auch kein Freund von zu sagen, mach online oder offline, sondern für mich ist es immer die Kombination. Und das sage ich auch unseren Marken, wenn die Kampagnen machen, weil es gibt natürlich, es kommen jetzt eine Generation an Marketingleitern dazu, die gar nicht offline mehr denken können oder gar nicht gelernt haben da drauf auf dem Thema. Und das ist sehr, sehr gefährlich, weil natürlich total viel Aufmerksamkeit in gewissen Zielgruppen über Anzeigen bekommen, über Großplakate, über Verteilung. Also die klassischen Kampagnenkanäle, wie auch Addressable TV, was ja so zwischen Online und Offline zwischendrin ist, also TV-Werbung, Radio-Werbung, da gibt es viel Aufmerksamkeit. Die Frage ist immer nur, wer soll sie einsetzen? Und wir arbeiten sehr viel mit KI-Analysen auch, und da ist es tatsächlich, umso ländlicher die Zielgruppe sitzt, umso offliniger muss auch das Setting in der Kampagne sein. Das heißt nicht 100% offline, aber dann verschieben sich die großen Töpfe, was stecke ich in offline und online rein. Und ich bin, wie gesagt, kein Freund, das zu trennen, sondern es ist einfach eine Kampagne, und da sind jetzt mehr Kanäle dazu gekommen, wo ich früher halt nur über diese Offline-Sache nachgedacht habe, muss ich jetzt halt drüber nachdenken. Finde ich meine Leute auf TikTok, finde ich die auf Facebook, finde ich die auf Instagram, finde ich die auf LinkedIn? Und wie kriege ich denn auch Personal zum Beispiel? Ja, wenn ich also einen Facebook- und Instagram-Kanal habe, wo das letzte Mal vor 2 Jahren ein Eintrag war und ich jetzt als Suchender, wobei immer weniger suchen, aber wenn ich da drauf gehe, kriege vielleicht einen Impuls, die suchen, dann gehe ich da drauf und dann ist die Weihnachtsfeier vor 4 Jahren drauf, dann sage ich so, okay, kein tolles Unternehmen. Also deshalb,
warum?
Das sind halt viel schnellere Kanäle einfach, ja.
Warum suchen immer weniger Leute?
Ja, das ist, also wir haben ja das Thema Fachkräftemangel. Und die Studien sagen einfach, dass du mit den klassischen Sachen, ich mache eine Anzeige oder ich gehe auf so ein Online-Portal, wo ich meine Stelle ausschreibe, dass da viel weniger los ist als vor Jahren noch. Liegt vielleicht daran Unsicherheit? Also ich kenne die Gründe nicht, ich weiß nur die Fakten. Vielleicht sind die Leute unsicher, den Job zu wechseln. Ich sag mal, bequem zu sagen, naja, es war scheiße hier, aber wird schon irgendwie weitergehen. Sozusagen, das heißt, du musst als Unternehmen ganz andere Wege gehen. Also du musst dort die Werbekampagne schalten, wo die sich als Privatleute runter, um zu inspirieren, zu sagen, Mensch, du könntest auch mal einen Job wechseln. Und auch das Bewerbungsverfahren ist ein ganz anderes geworden. Es ist nicht so, ja, ohne dass du mir die Bewerbungsunterlagen mit anständig hier postalisch zuschickst, mache ich gar nichts. Ja, das war tatsächlich vor 10 Jahren noch so. Das läuft jetzt über Kurzbewerbungen, wo du sagst, okay, das, könnte mir das und das vorstellen. Und dann musst du in Stückchenweise die Informationen dir abfragen als Unternehmen, um in Prozess einzufordern oder reinzukriegen. Und das ist natürlich für Unternehmen, die, die großen Konzerne, die kriegen das gut auf die Kette, aber die kleinen, also mittelständische Unternehmen, Klein- und Mittelständler, die haben damit erhebliche Probleme. Die sagen, ja, Personal habe ich schon lange keins mehr gesucht. Wie geht es denn jetzt? Also mache ich klassisch eine Zeitungsanzeige. Die Sachen funktionieren nicht mehr so gut wie andere Sachen, genau. Ja.
Absolut, das kann ich auch total nachvollziehen. Das ist das, was mir eigentlich immer wieder begegnet. Ich habe auch das Gefühl, dass gerade der Mittelstand diesen Wandel noch nicht so verstanden hat und immer noch häufig in den alten Strukturen, nicht despektierlich gemeint, aber da festhängt. Und wir können es nicht mehr ändern. Gerade die jungen Menschen haben ganz andere Konsumverhalten und ich persönlich empfinde das so, dass generell weniger gesucht wird. Man wird ja überladen von Informationen auf sozialen Medien, lässt sich eher inspirieren, ist für etwas empfänglich, aber das muss einem auch da genau da präsentiert werden, wo man gerade ist. Man geht nicht mehr den Weg irgendwie zu googeln. Die meisten Leute schauen ja auf TikTok oder mittlerweile Instagram und nutzen das als Google-Alternative. Und da Angebote zu schaffen, ich glaube, das haben viele verpasst.
Also ich finde immer so, verpasst ist so ein bisschen negativ. Also das ist so, du hast halt an der Stelle, du hast halt ganz, ganz viele andere Themen am Start. Also wenn ich mir sehe, wie viele neue Gesetze jetzt gerade wieder gemacht wurden für kleine und mittelständische Unternehmen oder auch für die großen Konzerne, was ihr AI-Act, du musst jetzt halt deine Leute schulen, dann Datenschutz hier und also das ist schon, Also es ist schon sehr viel, was so ein kleines Unternehmen, also wenn ich es mal so zwischen ja, 5 und 20 Mitarbeitern, da hast du halt noch viel operativ zu tun und hier die Steuer da und hier das noch hier und jetzt gibt es noch mal diese Verordnung und dann sollst du dich auch noch einstellen, wie du anständig Personal findest und dann ja, da gehst du natürlich auf die Dinge, die du halt früher gemacht hast, ja, ist ja was Normales. Nur die funktionieren nicht mehr. Du gibst viel Geld aus für wenig Erfolg. Also auch dort, naja, die heutige Zeit ist halt auch das, es gibt nicht mehr so viel, was schon immer so gemacht wurde, ja.
Ja, also da wichtig, ich meine, Eigenwerbung natürlich, aber einen richtigen Partner an der Seite zu haben, der sich damit auskennt und einem da unterstützt.
Genau, also du schaffst nicht mehr alle Themen alleine. Das, also dieser Ansatz, den kenne ich ja noch so vor 30 Jahren, wenn so Unternehmen so dann dir eine Absage gegeben haben, das machen wir schon intern, da haben wir Leute dafür. Da, also die Bandbreite kriegst du gar nicht mehr hin. Das ist, da brauchst du echt gute Leute, die, auf die du Vertrauen geben kannst, die dann dir auch dann helfen. Und dadurch wirst du auch schneller, weil sich alles selber auf drauf zu schaffen, ist natürlich eine Mammutaufgabe in der heutigen Zeit.
Absolut. Ich glaube auch, das ist ja zutiefst unternehmerisch. Lernt man in der ersten BWL-Vorlesung, wenn man sie hat, sich zu spezialisieren, und da einfach auch als Unternehmer die Kompetenzen auf der Wertschöpfung zu haben und alles drumherum eben an Leute abzugeben, die es besser können. Genau. Lass uns so ein bisschen in die Zukunft schauen. Wir haben uns ja persönlich auch über das schöne Unternehmen Hasen Igel kennengelernt,
Genau.
Innovationsführer im Bereich künstliche Intelligenz am Absatzmarkt. Und jetzt hattet ihr, was ich großartig finde, seid ihr zusammengekommen, seid bei Hasen Igel eingestiegen, habt euch beteiligt und bietet euren Kunden jetzt so eine ominöse KI-Lösung an, mit denen ihr noch besser targetieren könnt und auch die Bedürfnisse herausfinden könnt der Kunden eurer Kunden, sagen wir es mal so.
Genau.
Ist das der Weg in die Zukunft? Ist das euer Weg in die Zukunft?
Es ist definitiv unser Weg in die Zukunft. Wir waren schon relativ früh mit dem Thema KI beschäftigt und vielleicht auszuholen ist ja viel, also es steht ja viel über KI irgendwo drauf, wo wenig KI drin ist. Sondern man muss da ein bisschen auch differenzieren, was ist denn eigentlich KI? Und da finde ich immer das Modell ganz gut zu sagen, okay, es gibt generative KI, wo wir jetzt unter ChatGPT und diese ganzen Bildgenerierungstools, wie sie auch alle heißen, oder Videogenerierungstools, die da sind, die ja immer wieder neue Ergebnisse produzieren mit dem gleichen Briefing. Das setzen wir jetzt in diesem Bereich nicht ein. Dann haben wir die analytische KI, also die im Prinzip auf Big Data Analysen gibt. Das sind immer Berater-KI, die einem sagt, Mensch, so und so könnte das sein. Sag mir bitte mal als Mensch, bin ich richtig oder muss ich in eine andere Richtung laufen, die mir im Prinzip viel besser Daten analysieren kann und Verbindungen, Relationen, Korrelationen rausfinden kann, als was ich als Mensch überhaupt hinbekommen kann, weil es einfach Milliarden an Datensätzen gibt und nur allein mal Meta- oder Google-Daten zu analysieren, da braucht es ja viel Zeit und dann sage ich noch Kaufkraftdaten und Strukturdaten und Wetterdaten und wie die auch alle heißen. Das ist also dieser zweite Part analytische KI und dann gibt es noch diese Robot KI, also die im Prinzip, ich sage es immer, so schön Automatisierung machen kann und irgendwie ein bisschen dazulernen kann, wie ich kleine Bots zusammenschalten kann und mir einfach Arbeit erleichtern kann. Wir haben uns 2002 auf einen Prozess gemacht, 2.1, 2.2, zu sagen, wie sehen die nächsten 5, 6 Jahre aus bei uns, bei Macapo, weil wir wussten, du musst immer dranbleiben, du musst immer neu positionieren, was hat sich geändert und das ist dann immer so ein Prozess bei uns alle 3 Jahre. Und in diesem Prozess haben wir uns damals von Peromicic begleiten lassen, einer der Zukunftsforscher in Deutschland und das hat er super gemacht und da kam dann auch dann raus zu sagen, hey, welche Möglichkeiten gibt es denn und welche Möglichkeiten ziehen wir denn? Weil du hast ja viele, viele Möglichkeiten und wenn du alle machst, dann bist du tot, weil so viel Geld kannst du nicht investieren, sondern wo sehen wir denn die größte Chance? Und da kam raus, okay, analytische KI, wir wollen etwas hinbekommen, dass der lokale Partner oder die Zentrale sagen kann, in diesem Bereich, also diese Postleitzahlen mit dem Budget, mit den Themen, was ist denn die beste Werbekombination? Und am besten, wenn ja, finde ich gut, auch gleich bestellen, sodass wenig Zeit, weil wissen wir ja, dass die Leute immer weniger Zeit haben, dass du, sagen wir, 30, 40, 50 Werbekanäle auf einmal bestellen kannst, vielleicht sogar ein ganzes Jahr lang innerhalb von 5 Minuten planen kannst und auch bestellen kannst, also durchführen. Also eine ziemlich utopische Idee, was wir damals hatten. Wenn man sich überlegt, wenn ich so ein ganzes Jahr Werbeplanung, da brauche ich bestimmt eine Woche, wenn ich dann die Werbemaßnahmen noch dazu mache. Also da geht halt, also brauchst eine Abteilung für ein halbes Jahr, die dann mitarbeiten. Und die Idee zu haben, okay, das muss innerhalb von 10 Minuten gehen, fanden wir so ziemlich verwerflich. Aber die Idee fanden wir gut, weil wir dieses Thema Werbung, das hatten wir ja schon auf dem Portal, aber halt diese Planung nicht. Und wir haben eigentlich den schwierigsten Prozess, den Partner vor Ort oder der Zentrale, die jetzt vielleicht für einen Standort plant, überlassen, sondern nur die Abwicklung, also nur in Anführungszeichen. Das ist kompliziert genug. Und aber diesen Planungsprozess, und da scheitern viele einfach. Also die Zentralen nicht, die haben Leute dafür, aber jemand vor Ort, der scheitert einfach. Das sagt, du Mensch, es sind mittlerweile 20 Kanäle, was soll ich denn machen? Soll ich lieber Vereinsmarketing, Fernsehwerbung, Tag der offenen Tür oder dieses TikTok oder was soll ich denn überhaupt machen? Und ich kann es nachvollziehen, das ist einfach komplizierter geworden. Wenn ich aus einer Zeit komme, wo einfach Anzeige das Maß der Dinge war, dann habe ich eine Anzeige gemacht, 3-mal im Jahr, fertig. Und dann war das gut. So, das war also so der Ansatz in dem Prozess. Und dann war natürlich die Frage, okay, make it or buy it. Mit make war relativ klar, dass wir so viele Statistiker und Datenanalysten nicht im Haus haben. Also ein paar schon, aber das ist nicht ausreichend, um die Geschwindigkeit hinzukriegen. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Und zwar damals mit Sven Goeth, der ja auch in diesem Bereich Zukunft und Future Lab unterwegs war, und der hat mir dann den Kontakt zum Jan Schonmakers von Haser Video gemacht. Und dann waren wir, also ich habe gedacht, sowas gibt's auch noch gar nicht, und auch die Ansätze ganz weit weg, und ich dachte, wir hatten jetzt echt eine super innovative Idee. War es auch eine super innovative Idee, weil es gab's nicht, aber es gab schon die Basisarbeit, und das war dann total genial, mit denen zu arbeiten, weil die schon für große zentralen Werbeplanung machen konnten und an Marktanalysen und Markttrends analysieren konnten, und wir konnten dann unseren Spezialbereich damit reinbringen. Und dann haben wir tatsächlich, wir haben gedacht, wir brauchen 3-4 Jahre, und nach 2 Jahren stand der erste Prototyp. Also normalerweise ist ja immer in Deutschland, brauchst du 3 Jahre Planung und 5 Jahre Umsetzung. Und wir waren also schneller mit der Umsetzung, als wir gedacht haben. Und jetzt sind wir tatsächlich vor derselben Situation wie damals mit den Online-Kanälen oder mit unserer Idee, dass viele noch überfordert sind. So wie innerhalb von 20 Sekunden kriege ich eine lokale Werbeplanung und dann klicke ich drauf und dann wird es bestellt. Das glaube ich nicht. Und dann gibt es halt viele Fragen, wie läuft das, wie wird das gemacht und welche Daten und so weiter. Also es ist jetzt so ein bisschen so die Phase, wo auch die Konzerne sagen, okay, wir müssen, aber ich glaube noch nicht, ich habe noch kein großes Vertrauen, obwohl jetzt zum Beispiel Vodafone das auch schon seit über einem Jahr schon im Einsatz hat und jetzt auch weitere Marken, die ich jetzt nicht nennen darf, die jetzt gerade davor sind, kurz davor live zu gehen. Also Küchentreff geht jetzt zum 1.4. live und ein paar andere große Marken. Also das heißt, es kommt jetzt langsam ins Rollen, und es ist interessant, dass sich so die Geschichte immer so ein bisschen wiederholt. Es gibt so Early Adapters, die sagen, geil, da hole ich mir jetzt Marken, und andere ziehen dann nach. Und ich bin gespannt, wann die große Menge kommt. Und da glaube ich dran, dass es so die Zukunft so wird, dass viel noch mehr automatisiert wird, noch mehr Planung, also Arbeit, denen abgenommen wird, weil die Welt wird draußen komplexer. Und wenn ich mich nicht mehr um die Werbung kümmern muss, also wenn ich so einen virtuellen Marketingleiter habe, der für mich plant, den ich briefe, also vorgegeben briefe, nimmt mein Budget, das sind meine Themen, das ist mein Vertriebsgebiet, der mir dann innerhalb kürzester Zeit sagt, okay, das ist es. Und hat im Prinzip eigentlich eine ganze Beraterschar hinten dran, die für ihn rechnen und tun. Und innerhalb von ein paar Sekunden hast du dann das Ergebnis und dann sagt, nee, komm, ein bisschen mehr Budget, ein bisschen kleineres Vertriebsgebiet, größeres Vertriebsgebiet, vielleicht das Thema doch nicht. Und dann ihn nochmal wegschicke, und nach einem Sekunden kommt er wieder rein und sagt, passt's jetzt, Chef? Und da sagt der Chef, jo, okay, soll ich's bestellen? Ja, und hat's dann halt innerhalb von wenigen Sekunden durchbestellt für das ganze Jahr, fürs Quartal oder für die Kampagne. Und ich glaube, dass dahin das Thema Local Branding geht, dass man die Menschen noch mehr unterstützt, weil sie weniger Zeit haben und die Komplexität wird einfach viel, viel größer. Ein weiterer Punkt, was ich trendmäßig sehe, ist einfach, dass die Marken ihre Leute unterstützen müssen, die Kommunikation besser auf die Kette zu kriegen. Viele meinen noch, E-Mail ist das Thema, was den Endverbraucher interessiert. Ja, du lachst. Ja, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal meine privaten E-Mails aufgerufen habe. Also keine Ahnung, meine Web.de-Adresse, keine Ahnung, weiß es gar nicht. Aber das Handy, das haben wir permanent in der Hand und WhatsApp, 93% der WhatsApp-Nachrichten werden geöffnet. So, und da müssen wir, und das schafft kein Händler, Vermittler, Handwerker, all die guten Leads, die über WhatsApp kommen, wo eine blöde Frage drin ist. Machst du eigentlich auch Wärmepumpen? Hast du auch Kfz-Versicherung? Also so startet ja manchmal so eine WhatsApp-Kommunikation. Und dann denkst du immer, oh, Alter, na klar, geh auf meine Webseite. Also da denen zu helfen, seine 100, 150 am Tag auch zu bearbeiten, gut zu bearbeiten. Und das mit Automatismen wie KI-Bots, auch CM-System hinten dran, auch die Daten zur Verfügung zu stellen. Da wird die Zukunft, naja, das ist nicht absolut, das ist so, weil die ist ja schon da, die Zukunft. Aber für viele ist das noch Zukunftsmusik. Aber die Sachen sind einfach da. Also da haben wir eine Firma auch mitgegründet, die mitinitiiert, die heißt One Dialog, die genau diese Sachen tut, dass eine Marke sozusagen ihren Partnern helfen kann, mit diese Dinge auch auf gut zu machen und auch im Sinne der Marke zu machen. Das ist ja immer unser Ansatz. Ja.
Total spannend, also genau den Gap, den du gerade beschreibst, die Kanäle werden immer diverser. Wir müssen eigentlich viel mehr bedienen. Die Leute sind auch in Mikro-Communities und auch die ganze soziale Welt treibt uns ja eigentlich so, dass wir in unserer Community bleiben, zumindest online, oder drängt uns immer mehr da rein. Und das macht es schwieriger, genau auch die Entwicklung mit dem WhatsApp. Finde ich auch sehr spannend. Ich glaube persönlich, dass es auch in B2B in Zukunft ankommen wird.
Absolut.
Auch mit Generationenwechsel, dass man da auch jetzt sich einen Vorsprung erarbeiten kann. Und dann natürlich die KI ist die Technologie, die uns dann auch dazu befähigt, überhaupt diese Vielfalt von Kanälen zu bedienen.
Ist jetzt schon angekommen. Also wenn ich sehe mit meinen Ansprechpartnern, wie häufig ich über WhatsApp kommuniziere, also auch so ohne, also formlos, so sag mal, Angebot vor 3 Wochen geschickt, was ist denn jetzt? Kann ich damit rechnen? Also 2 Sätze und dann kommt, ja, komm, mach mal. Ja, klar, ist das rechtlich relevant? Nein. Ja, aber wenn du auf eine Person, mit dem du vertrauensvoll zusammenarbeitest, dann kann ich sagen, okay, komm, ja, ist jetzt halt gerade noch in der Rechtsabteilung. So, okay, aber ich soll schon anfangen, ja, müssen wir ja, muss ja fertig werden. Und das wird kommen. Und dann kann ich sagen, finde ich es gut oder finde ich es nicht gut? Natürlich wäre mir es lieber, ich hätte alles in einem Kanal und ich müsste nicht auf 15 Kanälen springen. Aber das sind die Rahmenbedingungen. Und die Rahmenbedingungen sind, wenn der Kunde das will, dann gucke ich, dass ich das auch irgendwie hinkriege. Ja.
Ja, vielen Dank für deinen Blick in die Zukunft.
So weit war das ja gar nicht. Mehr.
Oder, ja, sagen wir mal in die nahe Gegenwart oder nahe Zukunft. Ja. Damit hast du ja auch schon so ein bisschen die Frage nach den Trends beantwortet. Und das wäre eigentlich auch meine vorabschließende Frage. Hast du noch irgendwelche anderen Punkte, die du vielleicht in weiterer Zukunft siehst? Was sind die Top 1 oder 2 Trends in eurer Branche im Marketing für lokale Brands, die man jetzt auf dem Schirm haben sollte?
Ich glaube, die habe ich schon gut erzählt. Also okay. Das sehe ich tatsächlich, ist einmal die Kommunikation und natürlich das, wie ich KI einsetzen kann. Ich sehe, was ich tatsächlich nicht so sehr sehe, ist, wenn so Kleinunternehmen, die jetzt mit großen Firmen zusammenarbeiten, dass die eigene Werbeabteilung aufbauen, das sehe ich nicht. Dass die auch diese eigenen KI-Tools, man, da weißt du selbst, da muss man echt viel Zeit investieren, um ein gutes Ergebnis zu kriegen. Also da meine ich jetzt nicht einen Facebook-Post hinzukriegen, sondern tatsächlich auch ein anständiges Bild, einen anständigen Text. Und es wird uns nicht übrig bleiben, uns zu positionieren und zu legen, was ist mein USP, was ist mein Nutzen, weil das nimmt uns die KI nicht ab, sondern das ist tatsächlich sehr flach, was da kommt. Sondern wenn ich das Briefing gut mache, dann kommen gute Sachen auch raus, also in der generativen KI, wie ich vorhin erwähnt habe. Und ich glaube, dass die Konzerne ihre lokalen Partner in Zukunft noch viel, viel mehr unterstützen müssen, ihnen noch viel, viel mehr Dinge an Service anbieten müssen. Also wenn ich halt mit Handwerkern spreche, die haben halt keinen Bock auf Angebotswesen, die haben keinen Bock auf Abrechnung und eigentlich Vertriebsgespräch ist auch nicht so gerade ihr Lieblingsthema, sondern die sind Handwerker geworden, weil sie halt einfach gut was reparieren können, was aufbauen können, was montieren können. Da glaube ich, dass Konzerne sich allmählich mal Gedanken machen, weil wenn das ihr Absatzkanal ist, wie kann man den unterstützen? Wie kann ich zentralisieren? In jeglicher Couleur, wie kann ich dort unterstützen, Service auch bieten, dass diese Menschen auch in Zukunft noch bestehen können in dieser komplexen Welt und sie dann natürlich auch oder halt die kompletten Kanäle wechseln, das, was nicht sehr schön wäre für unsere Gesellschaft. Ja.
Super, super inspirierend, wie weit ihr auch schon seid und wie weit ihr denkt. Abschließend würde mich noch interessieren, lieber Thomas, was ist denn deine weitere persönliche unternehmerische Reise? Bei Macapo oder vielleicht auch darüber hinaus, wo siehst du dich in der Zukunft?
Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Frage, weil natürlich viele Dinge, die wir vorgedacht haben, jetzt schon Realität ist. Wir sind gerade in dem Thema Europäisierung. Also das heißt, unser Heimatmarkt ist, aber das ist so noch ein bisschen so das ist noch neu. Also da haben wir die ersten, sind wir Flügel ausgestreckt, um zu gucken, wie diese Märkte funktionieren. Und da wird meine unternehmerische Reise hingehen. Also zu sagen, wie funktioniert der französische Markt im Detail? Was für Kanäle funktionieren? Weil so als Amerikaner auf Europa zu schauen, da denkst du, jo, kleines Land, also kleines Europa, das wird irgendwie gleich ticken. Ja, und wir wissen in Deutschland, dass die Bayern nicht so ticken wie die in Schleswig-Holstein. Du brauchst andere Kanäle, du brauchst andere Ansprachen, du brauchst vielleicht ein anderes Kiwischen. Und deshalb ist es immer lustig, wenn wir arbeiten auch für amerikanische Unternehmen und dann kommt halt ein Bild, wo du halt genau weißt, das ist so ein amerikanisches Bild, wo Menschen drauf sind. Also jeder kennt die und sagt, ja, das wird aber nicht funktionieren in Frankreich, wenn du dich so machst oder so machst. Wo meine unternehmerische Reise hingeht, ist, wie die einzelnen Kanäle in Europa auch funktionieren und welche Verfügbarkeit da ist. Also in Österreich wissen wir, den Markt und Schweiz, die beherrschen das sehr, sehr gut, aber da kann ich Großplakate noch gar nicht so richtig schalten, sondern das ist noch ein sehr manueller Prozess. In der Schweiz ist es so, dass wenn man dort Verteilungen macht, es gibt gar keine Anbieter, weil die Schweizer sagen, also so Briefe verteilen oder Prospekte verteilen, das sind Bettelbriefe. Das heißt, dass jede Kultur ist da ein bisschen anders und dann muss man genau das auch austarieren und dann werden wir natürlich auch von außen nicht angreifbar. Spannend wird natürlich auch sein, wenn die Amerikaner oder die Chinesen nach Europa reinkommen zu dem Thema Local Branding, mit wie viel Geld das passiert und mit welchen Ansätzen die nach Europa kommen. Da bin ich auch ja, sehr gespannt und was meine Vision ist, dass wir im Prinzip dort auch komplett werden also ich habe es über One Dialogue habe ich erzählt, beteiligt bei Haas und Igel. Wie kann man sozusagen alles unter einem Dach anbieten, dass auch für die Konzerne das weniger komplex ist, weil die hier mal das mal, sondern alles vernetzt ist, dass wir da eine All-in-One-Lösung auch weit, also erweitert zu dem Thema Local Branding. Weil natürlich ich die Daten für die KI auch brauche. Also natürlich unsere Vision ist auch, wenn in der WhatsApp geschrieben wird oder eine zentrale TV-Kampagne läuft und dann gehen bei den Händlern die WhatsApp los, kannst du mir das liefern? Will ich das natürlich auch in der Analyse drin haben, dass ich sage, hey, später auch sagen kann, hey, du in der zentrale TV-Werbung, die funktioniert, hör auf mit deinen normalen Kanälen, sondern wir können es direkt messen, was passiert. Also auf den Kanälen. Sind da Peaks bei den Händlern? Sind da keine Peaks? Das sind alles Daten, die die Zentralen nicht haben. Und weiter wird es auch so sein, dass wir das jetzt so weiter ausbauen, dass du auch zentralseitig, also als Zentrale, wenn du sagst, einmal Local Branding, aber auch natürlich zentrale Marke, wie kann ich die miteinander gut verquicken, dass das nicht zwei Silos sind, sondern dass du auch über unsere KI das komplett zentral planen kannst und sagst, hey, da machen wir Zentralkampagne, hier machen wir Lokalkampagne, die kommen sich aber nicht in die Quere, die bieten sich nicht hoch, sodass man dort auch sagen kann, okay, auch wenn ich eine Zentralkampagne mache, warum soll ich es denn nicht in der Postleitzahl ein Großplakat, in der Postleitzahl gibt es die Google Ads, in der Postleitzahl, das ist abhängig davon, was die Analysen auch hergeben. Das kann aktuell noch keiner im Markt, weil aktuell wird über Deutschland geguckt und sagt, das ist der richtige Kanal und wir nehmen die großen Städte und dann wird das und das so gemacht. Weil natürlich die Aussteuerung auf Postleitzahl eben, auch wenn es zentral ist, noch ein erheblicher Aufwand ist, wenn du es manuell machst und dafür haben wir die richtigen Systeme am Start. Da wird für mich die Reise hingehen.
Sehr, sehr, sehr spannend. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Ich höre, ihr habt doch ganz viel vor. Vielen Dank für deine Zeit und bis ganz bald.
Bis bald, Janik. Ciao.
Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com. Local Branding Heroes findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da. Local Branding Heroes, der Podcast über lokale Markenführung mit Thomas Oettinger.